Die Bibel sagt ganz deutlich, dass Gerichte kommen werden. Verschiedenartige Berichte. Aber es gibt auch am Ende, in den letzten 3,5 Jahren, bevor Jesus Christus sichtbar wiederkommt, ein Gericht, das wird mit Zornschalen ausgegossen. Das bedeutet, es ist genau dosiert, aber es sind Gerichte, keine Gnadengerichte, sondern es sind Zorngerichte Gottes. Und vor diesen Zorngerichten Gottes möchte der Herr Jesus die bewahren, die nicht für den Zorn bestimmt sind, sondern gerettet werden sollen, die Jesus angenommen haben. Genauso wie das Volk Israel die letzten 3 schweren Plagen in Ägypten, die so schrecklich und furchtbar waren, überhaupt die Ermordung der Erstgeborenen Ägyptens war so brutal, dass ganz Ägypten geheult und aufgeschrien hat. Und so mit ihrem Leid und mit Begräbnissen beschäftigt gewesen sind, dass sie es nicht verhindern konnten, dass Gott sein Volk mit starker Hand aus Ägypten herausgeholt hat. So gibt's Zorngerichte über die Welt, die aber nicht für die Gotteskinder bestimmt sind. Aber um gerettet zu werden, um bewahrt zu werden vor diesen schrecklichen Gerichten, sind gewisse Voraussetzungen bei uns nötig, und die möchte ich gerne aus der Bibel erklären und erläutern. Da steht in Römer Kapitel 5 von Vers 1 bis 9 ganz deutlich, welche Voraussetzungen nötig sind, um nicht in die Zorngerichte Gottes zu kommen. Römer Kapitel 5, Vers 1 bis 9. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, viel übersetzen, vor dem Zorngericht, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Mit Gottes Hilfe, liebe Geschwister, will ich das Werk beschreiben, mit Hilfe der Bibel, das Gott in jedem Menschen beginnt, wenn er Jesus annimmt, bis er wiederkommt, ein Werk des Himmels. Also Gott muss im Menschen, der Jesus angenommen hat, ein Werk beginnen, das vollendet werden muss bis auf den Tag Jesu Christi. Philipper Bries sagt das auch so schön. Ich bin desselben in guter Zuversicht, der das gute Werk, wirklich ein gutes Werk, in euch angefangen hat, dass der es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Also, wenn wir dem Tag Jesu Christi entgegengehen möchten, muss Gott ein Werk in uns anfangen und dazu braucht er unsere Erlaubnis. Und dazu muss man Jesus ins Leben hineinlassen, einfach erklärt. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kind zu sein. Und diese Macht bereitet uns dazu vor, dass wir eine Stufe, eine reife Stufe erlangen, so dass uns Gottes Gnade und Macht bewahren kann und wir nicht in diese Zorngerichte hinein müssen. Am Anfang des Römerbriefes sagt der Apostel Paulus ganz deutlich, denn Gottes Zorn wird offenbar werden über alles, indem Gott nicht etwas hat beginnen und anfangen können. Genauso wie die heilsame Gnade Gottes erschienen ist allen Menschen, so wird auch Gottes Zorn offenbar werden über alle Gottlosigkeit, egal welchen Ansehen, welchen Bildungsgrad ein Mensch hat, wie viel er besitzt und wie er beachtet wird. Ich möchte aber mit Erlebnissen und Vergleiche verständlich machen, dass dieses Werk, das Gott bei uns beginnt, auf einem ewigen Fundament aufgebaut sein muss. Denn ein anderes Fundament, richtig übersetzt, kann niemand legen, außer dem, das schon gelegt ist. Dieses Fundament muss ich annehmen, für mich in Anspruch nehmen, und dann ist Gott in der Lage, sein Werk aufzubauen und zu vollenden. Jetzt die Vergleiche. In einem Gebiet südlich von Freiburg habe ich sehr viele Evangelisationen gehabt. Ich möchte die Orte nicht alle nennen. Es gibt einen lieben Geschwisterkreis, mit denen wir sehr verbunden sind. Und in Basel war ich auch schon. Auch da habe ich schon Dienste gehabt. Und dazwischen, da gibt es ein Städtchen, das heißt Staufen. Historisch bekannt in der deutschen Geschichte, sehr bekannt. Aber dort in Staufen, da hat es etwas gegeben, das hängt mit unserem technischen Fortschritt einerseits zusammen und mit einem ganz großen Weltproblem. Das große Weltproblem, vor dem alle Experten warnen, das ist das Energieproblem. Der Ölhahn kann zugedreht werden. Wir haben schon solche Situationen gehabt. Die Gaslieferung kann auch abgestellt werden. Kostproben in dem Bereich haben wir auch schon gehabt. Und es ist unvorstellbar für Deutschland und für unsere Breiten, wenn in der Winterzeit kein Öl mehr geliefert werden kann. Die Gaslieferung aussitzt. Und wenn durch die Kernspaltung dann noch Energie Versorgungsmangel in Deutschland auftreten wird, unvorstellbar, was da bei einer schrecklichen Kälteperiode geschehen könnte. Energieproblem ist ein Weltproblem. Und jetzt zu diesem Problem, dass die Energielieferung weltweit katastrophal haben kann, veranlasst vorsorgliche Menschen, Vorkehrungen zu treffen. Wir haben Solaranlagen und wir haben Windräder. Und unsere Experten möchten nicht mehr, dass die Energieversorgung von einem Bereich abhängig sei, wie das lange Jahre vom Öl war. Deshalb geht man her und nützt den technischen Fortschritt und hat gerade da bei dieser Stadt, die ich erwähnt habe, bei Staufen, Erdbohrungen vorgenommen. ganz tief und weit in die Erde hinein, weil im Erdinneren ja ganz große Hitze ist. Und da möchte man von Schichten, zum Teil auch mit heißem Wasser, möchte man die Erdwärme herausbringen und technisch fortschrittlich nutzbar machen für Bedürfnisse. Jetzt hat es aber dann ein Problem gegeben. In Staufen haben einige Häuser angefangen zu sinken. 3, 4, 5, 8 Zentimeter tief. Nicht gleichmäßig. Das hat Risse gegeben. Und Menschen, die vielleicht die Hypothek aufgenommen haben, um sich ein Haus zu bauen, haben gesagt, ja, wenn das jetzt kaputt geht, und die Schulden sind noch gar nicht gezahlt, unvorstellbar. Versicherungsgesellschaften haben wir, aber bei wirklich gravierenden, großen Unfällen kann man nicht mit ihnen zurechnen. Und jetzt näher bei uns, in Leonberg, in Eltingen, kannte ich auch ganz liebe Brüder und Geschwister, mit denen ich sehr verbunden war. Auch da hat es jetzt Erdbohrungen gegeben. Und jetzt hat man festgestellt, man hat nachgewiesen, dass bei diesem so technisch fortschrittlich vorgenommenen Problemlösung auch die Häuser Risse bekommen werden. Unsere Technik, unser Fortschritt ist nicht in der Lage, uns Menschen Sicherheit schenken und geben zu können. Wenn ich das so betrachte, liebe Geschwister, will ich aber nicht außer Acht lassen, dass nicht nur im Sachbereich, was Häuser betrifft und was Wärme und Energie betrifft, Probleme auftreten. Schlimmer für mich als Seelsorger ist es, wenn ein Mensch in seiner Existenz bebt und ein Zusammenbruch droht. Wenn Menschen ans Ende ihres Lebens geführt werden. Ich habe solche Menschen kennengelernt. Die einen haben zum Strick gegriffen, die anderen haben sich eine Kugel verpasst. Jemand anders ist vom fünften Stock runtergesprungen, weil der Mensch keinen Sinn mehr, keine Sicherheit mehr in diesem Leben hat. Ja, was soll ich jetzt als Drittes da noch sagen? Viel wichtiger als irdische Existenz, irdische Sicherheit, ist die Ewigkeit. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Denn die ewige Existenz, die dauert nicht 60, 70, 80 Jahre. Da gibt es einen Fall, habe ich kürzlich gehört, dass jemand 131 Jahre alt geworden. Ein Phänomen, eine Sache für die Nachrichten. Aber es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und hernach das Gericht. Ich denke, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele, die für die Ewigkeit geschaffen ist. Wenn man die Ewigkeit kein Haus hat, bloß und nackt sein wird und heulen und zähneklappend sein wird, liebe Geschwister, ist noch viel, viel schlimmer. Deshalb darf ich das als Missionar, als Seelsorger deutlich in den Raum stellen. Viel wichtiger als die Energieversorgung hier auf dieser Erde ist die Sicherheit, ein Haus, eine Existenzmöglichkeit in der Ewigkeit. Und wer Jesus angenommen hat, wer Jesus in sein Leben hineingelassen hat, denn wer den Sohn hat, der hat das Leben und kommt nicht ins Gericht, ist abgesichert. Aber das ist erst das Fundament, das ist der Anfang. Und ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das schon gelegt ist. Und jetzt muss ein jeder darauf sehen, was er mit diesem von Gott geschenkten ewigen Fundament, mit der Gnade nicht verloren zu gehen, was er jetzt damit macht. In meinem Bibeltext hier sind diese Dinge aufgezeigt. Zunächst wird der Glaube genannt. Nun wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Der Glaube Gott und seinem Wort und seinen Versprechungen gegenüber ist ganz, ganz wichtig. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er da sei und denen, die ihm glauben, ein Belohner sein werde. Das ist so wichtig. Ich bin manchmal ganz schön erschüttert, wenn ich im Gespräch mit meinen Zeitgenossen Aussagen hören muss, wenn ich darauf hinweise, ob man Jesus angenommen hätte im Leben. Und man sagt, ja, wissen Sie, Herr Wegner, ich bin katholisch. Da verlässt man sich auf den Katholizismus. Ich will nicht sagen, dass es da keine gute karitative Tätigkeit gibt. Und vielleicht noch Moral und Ethik hochgehalten wird, selbstverständlich. Aber für die Ewigkeit reicht das nicht. Ich sprach in unserer Nähe mit einem Nachbarn und habe ihn eingeladen und habe gesagt, kommen Sie doch, wir haben Evangelisation, Sie wohnen doch gar nicht weit davon. Ich lade Sie ganz herzlich ein. Herr Wegner, hat er gesagt, ich tue ja nicht einmal das, was der Pfarrer sagt. Was soll ich noch da hingehen? Ein altes Mütterlein wurde auch eingeladen. Und ich sage, kommen Sie doch hierher. Ja, hat sie gesagt, ich habe aber gehört, das ist nicht die Landeskirche. Wissen Sie, Herr Wegner, in meinem Alter will ich den Heiland nimmer wechseln. So viel Naivität der einfachen Botschaft gegenüber. Und da kann ich sehen, dass es viele religiöse Menschen gibt. Die sind in eine Religion hineingeboren, sind auch treu, unbescholtene Bürger. Aber wenn man fragt, hast du Jesus in dein Leben aufgenommen? Da ist kein deutliches Ja zu sagen. Sehr geholfen hat mir einmal das, was ein bekennender evangelischer Pfarrer berichtet. Der hat einmal in einem Religionsunterricht versucht, seinen Schülern klarzumachen und beizubringen, was biblischer Glaube sei. Das sei nicht nur eine Meinung, das sei ein Glaube, ein Überzeugtsein, das zum Handeln drängt. Jetzt ging er dann her und hat bei einem Unterricht gesagt, hat 10 D-Mark rausgenommen, und hat gesagt, schaut einmal, das bin ich bereit zu verschenken. Ist jemand hier, der zu mir kommt und diese 10 D-Mark in Empfang nimmt? Ja, das war all den Schülern ein bisschen eigenartig, dass der Herr Pfarrer 10 D-Mark verschenken möchte. Das sind Raunen, Reden hin und her. Ja, ist das nicht irgendwie eine hinterhältige Sache, wenn ich jetzt da vorgehe und alle beobachten mich da? Und wenn das nur so ein Test ist, ich weiß nicht. Und da war ein Junge, der hatte nicht den besten Ruf. Aber der hat sich gesagt, ich kann meinen Ruf ja sowieso nicht schädigen. Viel schlimmer, als ich es jetzt habe. Schlimmer verdächtigt, als ich sowieso schon werde, zu Recht, schadet auch nichts mehr und geht vor und nimmt ihn. Und sagt, ja, darf ich den behalten? Ich hab's doch gesagt. Dankeschön, Herr Pfarrer. Und hat's eingeschoben. Am nächsten Tag kommt die Mama von dem Jungen. Herr Pfarrer, stellen Sie sich doch einmal vor, was mein Junge da sich erlaubt hat. kommt er und bringt 10 D-Mark und behauptet, das hätte er vom Herrn Pfarrer bekommen. Die Mama hat das auch nicht glauben können. Die Schüler hat das auch nicht glauben können. Glaube, wenn es nur eine Meinung, ein dafür Wahrhalten ist, ist nicht das, was Gott haben möchte. So wie du bist, so darfst du kommen. Wirst gnädig angenommen. Und wenn du Jesus angenommen hast, dann gibt dir der Glaube nicht nur 10 D-Mark. Dann bekommst du ein Existenzfundament für alle Ewigkeiten. Und dafür bete ich, dass Menschen nicht nur hören, jahrelang, jahrzehntelang hören und laufen und immer wieder dabei sind. Denn wer auch läuft und läuft so schlecht, der versäumt sein Kronenrecht. Es muss ein Nehmen dessen sein, was Gott anbietet. Und wenn ich das genommen habe, was Gott anbietet, liebe Geschwister, dann habe ich etwas. Das ist so großartig. Mir fehlt es an Worten der Beschreibung. Ich las es hier. Es steht in der Bibel, ist nicht meine Idee. Nun werden sind gerecht geworden, nicht werden können oder werden müssten. Das muss man nehmen. Nun werden sind gerecht geworden. Durch den nehmenden Glauben, dankbar nehmenden Glauben, sind wir gerecht geworden. Ich denke, der Reformator war das, der sich schrecklich gequält und gemüht hat, vor Gott recht dazustehen. Und dann hat er festgestellt, sowas gibt's überhaupt gar nicht. Alle haben gesündigt. Und da ist nicht einer, der so viel Rechtes tun kann, dass Gott ihn anerkennen muss. Dann hat er gesagt, wir halten dafür, dass der Mensch selig werde. Allein durch den Glauben und im Glauben die Rechtfertigung nimmt. Das ist so kostbar. Hast du sie genommen? Bist du gerecht vor Gott? Wer die Gerechtigkeit Jesu genommen hat, der ist nicht gerecht vor irgendeinem irdischen Gericht. Der ist so gerecht, als hätte er nie gesündigt. Jetzt sage ich aber etwas. Es sei denn, dass eure Gerechtigkeit besser sei als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Wenn ihr nicht eine bessere habt als die Pharisäer und Schriftgelehrten, könnt ihr überhaupt nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Das ist für mich so ein hoher Wert. Es gab Menschen, die haben Besitz und Leben dahingegeben. Aber das, was Jesus ihnen gegeben hat, nicht zu verlieren. Jetzt kannst du so gerecht sein vor Gott, wie wenn du nie gesündigt hättest. Alle deine Sünde hat er genommen und auf Jesus gelegt und hat ihn dafür gestraft. Wenn ich jetzt also gerecht geworden bin, nun wir denn sind gerecht geworden, haben wir Friede mit Gott. Nicht erst in der Ewigkeit. Frieden mit Gott muss ich hier schon haben. Selig sein in Gott muss hier schon mein Besitz sein. Das muss ich angenommen haben. Wie der Junge die 10 D-Mark vom Pfarrer. Und jetzt frage ich, hast du Jesus angenommen? Darf man auch in einer Gemeinschaftsstunde fragen. Hast du die Gerechtigkeit? Weißt du, dass du gerecht bist? Denn ich bin gewiss, dass weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch ein anderes Geschöpf, und wenn es vom Mars wäre, mich scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Heilsgewissheit, nennen wir das in unseren Preisen. Es muss mein Besitz sein. Und dann habe ich Friede mit Gott. Jetzt frage ich dich, lieber Zuhörer, wenn in einer Hausgemeinschaft mehrere Wohnungen sind oder in einer größeren Familie spürt man das, wenn da Friede untereinander ist? Spürt man das, wenn da Zank da ist? Wenn ständig geschlichtet werden muss? Friede ist so etwas Wertvolles. Ach, hätten wir doch das in Deutschland. Könnte doch die UNO Frieden schaffen mit all den Milliarden, die dafür verwendet werden. Aber es ist zu befürchten, der politische, wirtschaftliche Friede ist von der Erde genommen. Und in dieser friedlosen Welt ist es so schön, wenn ein Mensch Friede in seinem Herzen hat. Unsere Alten, die pflegten zu sagen, Friede ernährt und Unfriede verzehrt. Ich habe Menschen kennengelernt, die hatten, weil sie keinen Frieden mit Gott hatten, keinen Frieden mit der Frau, mit dem Mann, mit den Nachbarsleuten, die sind regelrecht krank geworden. Welch eine wichtige, wertvolle Sache. Jetzt hat aber der Friede, nun wir denn sind gerecht geworden, haben wir Frieden mit unserem Gott. Aber nur durch den Herrn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Jetzt hat der Friede eine Schwester, die heißt Freude. Friede und Freude im Heiligen Geist. Viele sind so kraftlos, weil sie weder Frieden mit Gott haben, noch die Freude im Heiligen Geist besitzen. Frieden, Freude im Heiligen Geist. Der Heilige Geist kann Freude bewirken in einem Herzen, wenn Friede mit Gott ist, wenn man gerecht gemacht ist durch Jesus Christus. Eine Illustration dazu. Ich weiß nicht, einer, ich denke, es war Anton Schulte, der einmal in einer Rundfunkdarlegung über einen englischen Mann gesprochen hatte, der der Trunkenheit ergeben war und ein liederliches Leben geführt hat. Und dann hat man ihm die Botschaft gebracht. Es kam jemand zu ihm, der Frieden und Freude im Herzen hatte. Nur gerettete können auf die Rettung hinweisen. Und er hat Jesus angenommen. Und dann hat dieses Werk, dieser Verwandlungsprozess in ihm begonnen. Und dann hat er gemerkt, Alkohol, berauscht sein und der Friede mit Gott, das passt gar nicht zusammen. Denn nach einem Rausch war kein Freude da. Da war Katzenjammer da. Und die Vorwürfe der Umgebung, die waren auch da. Also Trunkenheit und Frieden, Freude passt überhaupt nicht zusammen. Und da steht geschrieben, draußen sind die Trunkenbolde. Da hat er festgestellt, das passt nicht zusammen. Und hat gesagt, Schluss mit dem Alkohol. Und weil es ehrlich gemeint hat und der Heiland ihm geholfen hat. Die Freude am Herrn war seine Stärke. Da war Kraft da. Ist er befreit worden vom Alkohol. Und das hat ihn so erfreut, dass er, naja, das ist eine andere Nation, das war kein schwäbischer Pietismus, wenn er etwas in der Bibel gelesen hat und ihm etwas groß war vom Gott, dann hat er gerufen, Preis dem Herrn, das ist wunderbar. Der Alkohol war ihm überhaupt nicht mehr so wichtig, aber die Bibel, die Verheißungen Gottes, die waren so ihm wichtig. Und da hat er immer so Freude gehabt. Freude am Herrn ist etwas Wunderbares. Das hat aber nicht allen Leuten gefallen. Zum Beispiel seinem Zahnarzt nicht. Denn da musste er oft warten, bis er dran kam. Und dann hat er seine Bibel mitgenommen in die Zahnarztpraxis und hat da gelesen wenn er eine Verheißung gelesen hat und die war ihm so wichtig, sagt er, preis den Herrn, das ist wunderbar. Der Doktor hat es nicht gefallen, er hat Angst gehabt, er vertreibe ihn seine Kundschaft. Dann hat er sich Gedanken gemacht, ja, was machen wir denn mit dem Billy? Wie können wir ihn dazu bringen, dass er diese Ausrufe bleiben lässt? Und da hat er ein geologisches Buch gefunden. Und da stand da drin, dass das Meer hinter Japan über 11.000 Meter tief sei. Und im ganzen Buch wird die Darwinsche These dargelegt. War ganz gegen den Schöpfungsbericht der Bibel. Und hat der Doktor gemeint, wenn ich das dem Billy preisgebe und dem klar wird, dass es gar nicht so sein kann mit der Schöpfung, wie die Bibel das berichtet, sondern dass alles eine Entwicklung gehabt hat. Ha, wenn ihm der Glaube erschüttert wird an seine Bibel, dann hört vielleicht das Ausrufen aus. Das nächste Mal gab es Schaubild, ich habe ein ganz interessantes Buch, das solltest du mal lesen drin, und hat schon die Bereiche da aufgeschlagen. Ja, sagte Billy, schauen wir mal rein. Ich glaube, beim zweiten oder dritten Behandlung eines Patientes hört er da draußen, aber viel lauter als sonst, den Billy wieder rufen, preis denn dem Herrn, das ist wunderbar. Ja, was ist denn jetzt los? Da lässt er seinen Patienten stehen und rennt raus und will den Billy zur Rede stellen. Der war aber schneller. Herr Doktor, das Buch, das Sie mir da gegeben haben, da steht, das Meer sei hinter Japan 11.000 Meter tief. Jetzt sagt die Bibel, er hat die Sünden versenkt im Meer, da es am tiefsten ist. Ah, da holt's doch niemand mehr raus. Preis den Herrn, das ist wunderbar. Gemachte Freunde, manipulierte Freunde, es gibt auch Versammlungsexperten, die können Stimmung machen, das meinen wir hier nicht, liebe Geschwister. Aber echte Freude darüber, dass ich Friede habe mit Gott und Freude habe. Wir überwinden weit um des Willen, der uns so geliebt hat, der mir solche Freude gibt, alle meine Sünde vergibt. Darüber sollte man sich doch freuen. Jetzt steht aber noch einmal, das alles nenne ich das Fundament des christlichen Glaubens. Golgatha, Friede mit Gott, gerecht geworden durch den Glauben, Freude im Heiligen Geist, das ist das Fundament, daran arbeitet und wirkt der Heilige Geist. Jetzt bei einem Bau ist man aber nicht zufrieden, wenn ein Fundament da ist. Da muss es einen Aufbau geben. Jetzt bitte ich, auch diese nächsten Aussagen zu beachten. Wir haben nun Frieden durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch den Zugang haben zu der Gnade, darin wir stehen. Man muss in die Gnade hineingehen. Man muss die Gnade, die Vergebung angenommen haben. Und da steht so schön geschrieben, nicht darin wir sitzen oder darin wir liegen, sondern darin wir stehen. Ich habe das in meinem Innern den Gnadenstand genannt. Den festen Gnadenstand. Und das meint auch Paulus. Seid fest im Glauben, steht im Glauben, das ist der Gnadenstand. Der Teufel, der bemüht sich, Zweifel und Unsicherheit da in unseren festen Stand hineinzubringen. Ach, ich kann immer wieder so von Herzen beten. Der Grund, darauf ich gründe, ist Christus und sein Blut. Das mache, dass ich finde, das ewige, wahre Gut. Und wenn ich gelernt habe, in der Gnade zu stehen, auf einer Kassette erkläre ich, viele Christen sind ein umgekehrtes Stehaufmännchen. Bei dem Spielzeug, bei den Kindern, nicht das unter so Bleis, größere Gewicht, da legt man das Männlein um und dann steht es wieder auf. und die Kinder freuen sich. Man legt jemand um und er steht wieder auf. Bei den Christen ist es rumgedreht. Die stellt man auf den Verheißungsboden, auf das Fundament Gottes, dann dauert es nicht lange, dann bekommen sie Zweifel oder Furcht oder machen einen Fehler, die bleiben ganz gewiss nicht aus. Soll man bloß keiner sagen, wenn er in der Gnade steht, dass er dann keine Fehler mehr macht. Der macht auch Fehler. Da wird sogar noch mehr versucht als ein anderer. Aber er weiß, was er mit seinen Fehlern macht. Ja, was macht man dann, wenn ein Gläubiger, der schon in der Gnade steht, einen Fehler gemacht hat? Und glitte je mein Fuß, brächt mir die Welt Verdruss, so eilt ich schnell an Jesu Herz, der heilte meinen Schmerz. Sei nicht einer, der ständig in die Gnade hineingestellt werden muss. Und dann kommt eine kleine Prüfung, eine kleine Probe, ein Missgeschick, eine Enttäuschung. Und dann liegt man dann wieder auf der Nase. Also ich finde das so schön. Den Zugang, darin wir stehen. Durch Jesus habe ich einen Zugang zu der Gnade, in der ich stehen darf. Wie ist es, wenn ein Mensch in der Gnade steht? Und nicht von jeder Leere, von jeder kleinen Unsicherheit, von jeder seelischen Stimmung, von jedem Gedankenangriff hin und her gerissen wird. Wie ist es? Da gibt es ein gutes Rezept, steht hier in der Bibel. Durch ihn wir auch haben den Zugang zu der Gnade, in der wir stehen. Ja, was ist das für ein Stand? Und rühmen uns. Ja, worüber rühmen wir uns? Über das neue Auto? Über die erst kurz geheiratete Frau? Ja, was alles gibt. Oder freuen wir uns, wenn wir einen Lottogewinn gemacht haben? Wir rühmen uns der Zukunft. Oh. Wenn man heute die Leute anhört, was sie denken von der Zukunft, für die Zukunft ihrer Kinder, und ihre Enkelkinder, da bin ich auch schon oft erwischt dabei. Erwischt mich immer wieder. Da sieht man nur schwarz. Wir rühmen uns der Hoffnung. Ich rühme und lobe Gott, dass ich eine Hoffnung habe durch den Glauben an Gottes Werk in mir. Und ich rühme mich nicht einer schrecklichen Zukunft, sondern einer zukünftigen Herrlichkeit. Jetzt könnte man aber da in Schwärmerei hineingeraten. Lob und Dank, wir wiedergeborenen Gläubigen, wir haben eine Zukunft. Da kann ich in Begeisterung reingeraten. Ich habe solche Leute kennengelernt. Mann, die haben lautstark, euphorisch haben sie sich gerühmt, dass andere beinahe neidisch geworden wären. Zum Ausgleich steht auch eine Art Wechselbäderverordnung ist es. Nicht allein das, wir rühmen uns nicht nur der zukünftigen Herrlichkeit, das geht ja, weil das mit dem Versprechen und mit dem Halten Gottes zusammenhängt. Wir rühmen uns aber auch der Trübsale. Ja, da war ich nicht so begeistert davon. Wir rühmen uns auch der Trübsal. Was lässt Gott zu, wenn jemand sich rühmt, eine wunderbare Herrlichkeit zu haben und weiß, am Ende wird alles ganz herrlich sein? Was macht Gott? Da schickt er Schwierigkeiten, Trübsalen. Und schaut und beobachtet uns, ob wir so einen Glauben haben wie der Daniel, der in die Löwengrube geworfen wurde. Oder wie seine Freunde, die in den Schmelzofen geworfen worden sind. Die haben gesagt, wir bleiben dabei. Wenn uns Gott nicht errettet, wir beten dein Bild dennoch nicht an. Wie hatte der Hiob gesagt? Gott hat das Gute gegeben. Ja, was macht man denn mit dem anderen? Denn zu dem Rühmen muss das Rühmen auch dessen kommen, was uns nicht so gefällt. Wenn jemand gelernt hat, sich der Trübsale zu rühmen, das ist was ganz, ganz Herrliches. Was geschieht, wenn ein Mensch geübt ist in Schwierigkeiten? Gott zu loben, sich nicht in Launen drängen zu lassen, nicht in Angst, in Befürchtung, in Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit drängen zu lassen. Was geschieht dann? Dann ist er ein bewährter Mensch. Ja, was hat denn ein bewährter Mensch für einen Vorteil gegenüber einem Menschen, der selig ist, gerettet ist, nicht verloren geht? Was hat ein bewährter Mensch? Ach, da hilft uns doch Jakobus dazu, Geschwister. Selig ist der Mann, der keine Anfechtung hat. Nein, nein, selig ist der Mann, der die Anfechtung mit Geduld, und dazu sind die Trübsale, die bewirken Geduld, mit Geduld übersteht, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Was bekommt der Bewährte, der Durchhaltende? Eine Krone. Leute, die nicht durchhalten können, die nicht festbleiben, kann man keinen Thron anvertrauen. Die können gerettet sein, selig sein. Aber Kron und Thron zu empfangen, da muss ich bewährt sein. Ich hätte einige Erlebnisse noch, aber eure Uhr, die geht wieder so schnell hier. Ganz kurz vielleicht noch. Ich kannte einen russischen Bruder. Der war kein Intelligent, sehe ich. Er ist inzwischen beim Herrn. Aber der hat ein brennendes Herz für den Heiland gehabt. Und er hat sich im Leben geübt und praktiziert, vorbehaltlos dem Herrn und seinem Wort zu vertrauen. Das hat ihm manchmal schwierige Situationen gebracht und manchmal auch verletzende Äußerungen. Und wo der aus Russland darüber kam, hat Deutsch gelernt gehabt, da kam er in diese technisch fortschrittlichere Welt. Und hat so viel Klugheit, so viel Fortschritt gesehen, aber am Glauben an den Herrn Jesus hat er festgehalten. Und Gott hat ihn gesegnet, er hat so viele auffällige Gebetserhörungen gehabt, sogar Heilungen in seiner Familie hat es gegeben. Ein Bruder, den ich auch noch besser kannte, der war in Darmstadt einmal mit ihm unterwegs. Da haben sie Besuche gemacht. Ein Notschrei war zu ihnen gedrungen. Komm und betet für uns, wir haben große Not. Da haben sich der deutsche und der russische Bruder auf den Weg gemacht. Jetzt war aber in Darmstadt, wo sie dahin kamen, kein Parkplatz mehr. Da haben sie gesucht, eine Viertelstunde, halbe Stunde. Und die Zeit, wo sie dahin sollten, ist immer näher gerückt. Ja, was machen wir, was machen wir? Ach, sagt der russische Bruder. Schau, da ist ein Platz, da stellen wir uns her. Mann, da ist ja nicht nur Parkverbot, da ist ja Halteverbot. Und er sagte, komm, wir beten. Nicht zur Nachahmung empfohlen. Wer den Glauben nicht hat, der soll das bleiben lassen, liebe Geschwister. Denn der macht seine Situation nur noch schlimmer. Aber der hatte diesen Glauben. Und er hat gesagt, beten wir, Bruder. Herr, wir wollen keinen Fehler begehen, wir wollen niemand ärgern, jetzt stellen wir den Wagen daher. Wir wollen aber der Aufgabe, die du uns gegeben hast, ersten Rang einräumen. Auf meine Verantwortung stellst daher. Ja, das ist mein Auto. Ich komme für den Schaden auf, aber wir werden keinen Schaden bekommen. Denn wir sind im Namen Jesu hier. Diese Gewissheit, im Namen Jesu da zu sein, im Glauben zu handeln, im Glauben Risiken eingehen, das ist was ganz anderes als Abenteuerlust und fromme Angeberei. Wirklicher Glaube, das ist etwas, da kann man Gott erleben. Naja, da gehen sie dann hin, ist noch länger gegangen, dann kommen sie zurück. Da steht natürlich der Strafzettel da an der Windschutzscheibe. Der deutsche Bruder hat dann gleich gesagt, siehst, ich hab das gesagt. Ja, was hast du gesagt? Hat dass das nicht gut ausgeht, woher weißt denn du das? Ha, siehst doch, gib mir den Zettel, jetzt gehen wir zu der Polizei. Dann habe ich zur Polizei gefragt, wo ist die nächste Polizeiwache, der Wagen da stehen gelassen und den Zettel hat er mitgenommen. Dann geht er auf die Polizeiwache hin und sagt, das habe ich an meinem Auto vorgefunden. Ja, das war ich, kommt der Polizist. Sie haben Ihr Fahrzeug unvorschriftsmäßig geparkt. Ja, aber nicht aus Leichtsinn, wir sind im Auftrag Gottes. Dann, wie bitte? Der Polizei war im Auftrag Gottes, holt seine Bibel raus und liest denen vor. Er sei Verkündiger des Evangeliums und er glaube Gott als mehr als allem in dieser Welt. Da waren die anderen dahergekommen und haben die geredet und gesprochen, ja, was machen wir mit dem Mann? So einen Menschen hatten wir noch nie auf der Polizeiwache hier. Da war einer, der hat wie der kleine Junge angefangen zu glauben. Aber da ging es um einen höheren Betrag. Und da ging es um die Ehre Jesu. Ich sage noch einmal, so etwas soll keiner machen, wenn er den Glauben nicht dafür hat. Da habe ich gesagt, keine Debatten. Ich bin ein Verkündiger des Evangeliums. Ich habe niemand geschädigt und bestraft. Ich habe das getan, was Gott von uns verlangt hat. Bitte, ich verlange hier den höchsten Beamten hier. Nein, ich gehe nicht weg, ich verlange den höchsten Beamten. Ja, was sollte die arme Polizeileutchen da machen? Dann haben sie halt den geholt. Und er hat sich das Ganze angehört, hat sich auch noch ein Bibelvers anhören müssen. Und dann hat er noch einmal gepredigt. Ja, das ist gut, dass Sie kommen, das ist meine Lage. Können Sie mit den Leuten reden? Ich habe doch nichts Böses getan. Die Obrigkeit ist doch da, um Verbrechen zu bekämpfen. Hat er gesagt, geben Sie das her. Reist durch, gehen Sie. Die Sache ist erledigt. Wo Sie beim Auto sind, da sagt der russische Bruder, hast gesehen? Hast gesehen? Ich habe dir gesagt, es gibt keinen Schaden. Wir bezahlen nichts. Es gibt schon originelle Menschen. Und Gott möchte originelle Leute. Das ist so herrlich. Bewährte Leute, im Glauben bewährte Leute. Wer an ihn glaubt, geht nicht verloren. Da dürfen wir festhalten. Dürfen wir jedem Menschen zubilligen. Bloß keinem den Glauben an die Seligkeit zu rauben. Denn er ärgert ein Kleinkind. Er begeht Knospenfrevel. Jeder Mensch, der kleinste Funke von Vertrauen ist Gott so wichtig, so wertvoll. Und jetzt noch das Letzte. Da steht geschrieben, Trübsal bewirkt Geduld, Durchstehvermögen, wie bei dem russischen Bruder. Und Geduld bringt Bewährung. Ein Ungeduldiger ist kein Bewährter. Und ein Bewährter muss Geduld haben. Das ist die Wesensart Gottes. Barmherzig und gnädig ist er, geduldig und von großer Güte. Und da steht, und Bewährung bringt Hoffnung, lebendige Hoffnung. Und die Hoffnung lässt nicht zuschande werden. Warum? Weil die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz. Wann gibt es nicht nur Tropfen ins Herz hinein, sondern wann gibt es eine Ausgießung des Heiligen Geistes, Früchte des Heiligen Geistes, Gnadengaben und wirkliche Berufung. Wann gibt's das? Wenn die Liebe Gottes das Herz beherrschen, lenken und leiten kann. Und ich sage euch, mit dem will ich jetzt wirklich schließen, liebe Geschwister. Wenn die Liebe Gottes in ein Herz ist und die Liebe Christi einen Menschen trinkt, dann erlebt er Wunder. Fehler machen kann er immer noch. Denn unter seinen Heiligen ist nicht einer ohne Fehl. Aber wenn du einen Heiligen siehst, der Fehler macht, hüte dich zu urteilen. Er ist ein Eigentum unseres Gottes. Es könnte eine Gegenüberstellung stattfinden. Wie bei den Leuten zu Sodom und zu denen von Kapernaum. Da werden Vergleiche gezogen werden. Die Gnade Jesu Christi, das Evangelium, ist so etwas Einzigartiges in der ganzen Welt. Geschwister, es gibt nichts, was der Liebe Gottes und dem Evangelium gleichkäme. Amen.
ganzen Leben Stürme. Hin und her, dein Schifflein schwankt. Berge gleich sich Wogen türmen und dein Haupt, dein Herze bangt. Wenn dich Angst und Zweifel schrecken, dir die letzte Stütze bricht, Jesus kann dich schirmend decken, glaube, er verlässt dich nicht. Wenn der treueste Freund auf Erden treulos dir den Rücken kehrt, deiner Feinde viele werden, keiner sich als treu bewährt. Wenn du dich in deinem Hoffen siehst, getäuscht in diese Welt, Jesu Herze findest du offen, Jesus ewige Treue. Deines Lebens niemand tröstend zu dir spricht. Menschenhilfe ist vergebens, wenn im Tod dein Auge bricht. Trau ihm kindlich frohe Weise, Himmel will.